Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir sind hier in großer Runde auf der DEMEA, machen hier einen Live-Podcast. Es laufen immer wieder ein paar Leute vorbei, machen hier Fotos, scannen QR-Codes und ist auch eine besondere Atmosphäre für uns. Wer ist uns? Das wollen wir jetzt mal für diese Episode festhalten, denn wir haben ein paar mehr Stimmen. Deswegen stellt euch gerne mal vor, kurz, damit wir wissen, wer ist.
Mein Name ist Julia, ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Lück und Petzold und ich habe heute die Ehre, mit meinem lieben Kollegen Christian Erbacher zusammen und der lieben Pari den Podcast hier live von der DEMEA aufzunehmen. Wir haben ja schon einige Podcasts mit euch gemacht, aber das hier heute wird definitiv der coolste, weil wir sind live auf der DEMEA und hier ist einfach eine super Stimmung.
Ja, hallo zusammen. Ich heiße Pari Parnasyabazade. Ich bin Fachärztin für Kardiologie und Gründerin der Hybridpraxis Cardiocura mit der Vision, die Online-Kardiologie in Deutschland zu etablieren und freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, auch von meiner Seite hallo. Christian Erbacher, Julia hat es ja schon zum Glück vorgestellt, wem ihr es hier zu tun habt. Aber vielleicht zur Erläuterung für euch da draußen. Wir sitzen tatsächlich in so einem Glaskasten, wo ständig Leute draußen vorbeilaufen und Bilder von uns machen und draußen die Messepartys stattfinden. Und wir sind in so einem ganz abgeschotteten Raum und nehmen hier den Podcast auf. Also ich freue mich total. Wir hatten ein super cooles Gespräch und würde sagen, wir starten mal.
Genau, und wir wollen uns ja heute so ein bisschen das Thema vornehmen aus rechtlicher Sicht, wie man den Markteintritt schafft, wie es vielleicht auch mit Investoren aussieht, welche Fehler man macht. Und da gleich die erste Frage an dich, Pari. Als ihr in den Markt eingestiegen ist, was waren da so die größten Herausforderungen für euch?
Also tatsächlich, die Herausforderung war überhaupt, die Online-Kardiologie zu machen quasi von der Ärztekammer aus. Also mein Ziel war das, mein Plan war es, eine reine Online-Praxis zu gründen. Und das hat die Ärztekammer mir verweigert, weil das einfach von der Gesetzgebung noch nicht so ist, dass man das komplett online, also die ausschließliche Fernbehandlung machen kann. Dementsprechend habe ich ein Hybridmodell entwickelt und damit war das tatsächlich bisher gut machbar.
Vielleicht lasst es dann nochmal rauszoomen. Mhm. Vielleicht die Frage auch mal in die Runde. Seht ihr diese Thematik, dass man sich etwas eigentlich ganz gut zurechtlegt und auch denkt, das ist gut umsetzbar, die Adaption im Gesundheitsmarkt als besonders schwierig? Oder ist das eigentlich wie in jedem regulierten Markt einfach ein Thema, dass ihr sagt, okay, das gehört dazu?
Ja, also auf jeden Fall gehören Spielregeln dazu. Das ist sicherlich für alle Beteiligten gut. Also natürlich auch ganz großes Thema der Patientenschutz und so weiter, der Datenschutz. Darüber haben wir auch in den letzten Folgen ja schon viel gesprochen. Natürlich ist es irgendwo ein bisschen schwierig, in den Köpfen neue Versorgungsmodelle auch wirklich mitzudenken oder ankommen zu lassen in der Versorgung. Wir haben das ja viel bei den Liga gesehen, dass es lange gedauert hat, bis die wirklich in der Versorgung angekommen sind. Online-Sprechstunde ist noch so ein Thema, aber wir sehen eigentlich einen ganz guten Drive so in der letzten Zeit und wir verstehen uns ja vor allen Dingen auch als rechtliche Begleiter, Dinge möglich zu machen und sozusagen die Regulatorik an der Stelle auch zugunsten unserer Mandanten und Mandantinnen eben zu nutzen. Chris, wie siehst du das?
Ja, genau. Also letztlich geht es ja darum, wenn wir jetzt von der rechtlichen Seite drauf gucken, dann überlegen wir uns ja, wo wir irgendwie rechtlich stehen und dann sind wir halt relativ schnell im Berufsrecht, wo uns halt der Föderalismus so ein bisschen in die Quere kommt, sag ich mal, weil wir in jedem Bundesland oder in jedem Kammerbezirk andere Regelungen haben, die zumindest in den groben Regelungen gleich sind, aber dann gibt es eben doch immer Nuancen, die unterschiedlich sind. Und letztlich, wenn es jetzt um das Thema Praxisgründung geht oder auch Startup-Gründung, überlegt man sich ja, okay, wenn man irgendwie das in den GKV-Sektor reinbringen oder in den privaten Sektor mit reinbringen. Und das Berufsrecht gibt es eben aktuell nicht her, dass man komplett auf telemedizinische Behandlung zurückgreift. So, das muss letztlich auf den Ärztetagen diskutiert werden, angepasst werden. Letztlich müssen die berufsrechtlichen Regelungen angepasst werden. Was jetzt ja auch in weiten Teilen schon passiert ist, nur da hinkt einfach, also der Rechtsrahmen hinkt halt nach. Ja, idealerweise bräuchten wir irgendwelche Leitlinien, die Fernbehandlung konkret festlegen. Weil aktuell haben wir ja die Herausforderung tatsächlich auch für junge Ärztinnen, ja, dass wir eben das Thema haben, die ärztliche Verantwortung steht erstmal über allem. Also der Arzt oder die Ärztin muss ja selbst entscheiden, kann ich das jetzt medizinisch vertreten, die Fernbehandlung zu machen, ja oder nein? Ja. So, aber so richtige Guidelines gibt es da nicht. Es wäre wünschenswert, wenn es die gibt. Das sagt auch die Rechtsprechung, dass sie das endlich mal braucht. Mhm. Da tut sich jetzt noch nicht so viel, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen habt, aber das wäre halt total hilfreich. Ja, und das, da sind wir so an der Entwicklung. Ich glaube, der Rechtsrahmen ist schon da, aber es fehlt halt an der Weiterentwicklung, ja, und gerade das, diese Leitlinien, die fehlen halt, die irgendwie von Fachgesellschaften dann kommen müssten. Idealerweise bräuchte man auch Fachgesellschaften für diesen ganzen telemedizinischen Bereich. Das wäre ideal, ja, dass sich da auch die Ärzte und Ärztinnen untereinander stark machen, das befürworten, weil wir ja immer noch so in der, ich sag mal, in dem Gros der Ärzteschaft so eine gewisse Ablehnung spüren gegen die Fernbehandlung. Das ist aber eher aus der Zeitnot geschuldet, glaube ich, ja, dass man nicht so richtig Zeit hat, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und sich mal von jemandem erklären zu lassen, wie kann ich das gut in meine Praxis integrieren? Ja, macht das aus Patientensicht Sinn? Also es gibt ja ganz, ganz viele Vorteile, nur der Arzt hängt halt in seinem Hamsterrad fest und hat für diese Fragen normalerweise nicht so viel Zeit. Das ist jetzt bei dir anders, Pari, weil du ja nicht tatsächlich dir die Zeit dafür genommen hast, ja, was ja auch total super ist. Nur da sind wir ja immer noch ein Stück weit zu wenige leider, ja.
Vielleicht hier auch nochmal eingehakt. Du hast ja ein Zielbild gehabt, als du gestartet bist, ne?
Ja.
Was du gerne umsetzen willst. Jetzt würde ja der eine oder andere sagen, hier, das hat nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt kann ich meine Idee leider nicht verwirklichen. Jetzt hast du einen Workaround gefunden für dich. Erklär den nochmal ganz kurz, damit unsere Hörer das auch wissen, wie du dann dich der Sache genähert hast und trotzdem das möglich gemacht hast.
Ja. Also ich sag mal so, Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden. Und ich denke, wenn man jetzt in der Gründung ist, in der Anfangsphase, dann versuche ich einfach den Weg als Ziel zu sehen, als mein Ziel zu sehen. Und dementsprechend habe ich gelernt, mich anzupassen, ne? Mich immer flexibel, meine Gedankengänge anzupassen. Und dementsprechend jetzt ganz, ganz praktisch, ich habe eine Kooperationspraxis, wo ich quasi zweimal die Woche eine Vor-Ort-Sprechstunde anbiete. Und ich habe eben die Online-Sprechstunde. Die Patientinnen können wählen, was sie möchten. Das heißt, das ist ganz wichtig für die Ärztekammer, dass die Patienten ein Wahlrecht haben. Und das haben sie definitiv. Und was ich auch machen musste, ist, ich musste der Ärztekammer ganz detailliert mitteilen, welche Leistungen ich online anbiete und welche vor Ort. Das heißt, und dementsprechend habe ich auch das auch nach außen kommuniziert, auch über meine Website quasi, um sicherzugehen, dass man eben Patienten damit nicht gefährdet. Also das ist tatsächlich, was du sagst, Christian, ist das definitiv ein Punkt, dass viele eben denken, dass man durch die Online-Medizin Patienten gefährdet. Aber das ist faktisch nicht der Fall, weil in der Kardiologie ist das so, ungefähr ein Drittel der Fälle kann man online schon lösen, weil wir Daten haben, die wir auswerten können, wie zum Beispiel Smartwatch-EKGs. Das schaue ich mir auch in der Praxis vor Ort an, aber das kann ich mir auch quasi ja digital anschauen, zusammen mit einer Videosprechstunde, mit einer anständigen Anamnese, wo ich die Zeit habe für die Patientinnen. Ich habe online deutlich mehr Zeit für meine Patientinnen als vor Ort. Und das klappt ganz gut.
Jetzt ist es ja so, dass wir diesen Wissensvorteil haben, wenn wir eben auch mal in eine Beratungssituation gehen als junges Startup. Und da vielleicht auch die Frage an euch, wo seht ihr denn da den größten Handlungsbedarf, wenn man eben als Startup starten möchte? Wo sollte man sich frühzeitig auch Rat reinnehmen, auch vielleicht im Sinne von Investoren, ne? Also da gibt es ja auch, wir haben ja viele Aspekte schon besprochen in der Reihe. Aber ich finde, das ist noch mal so ein wichtiger Punkt. Wo sollte man sich am Anfang auf jeden Fall informieren?
Also was auf jeden Fall ein Punkt ist, als Startup bist du ja am Anfang auf jeden Fall von dem Investor natürlich wirtschaftlich irgendwo abhängig. So, du hast von per se nicht die mega gute Verhandlungsposition, weil du brauchst ja was. Nichtsdestotrotz haben die Investoren natürlich gerne ihre Klausel und ihre vorgefertigten Verträge. Und da ist es eben ganz wichtig am Anfang, dass das wirklich auch in den Startup-Köpfen ankommt, sich sehr frühzeitig beraten zu lassen. Also spätestens in dem Zeitpunkt, wo ich mit einem Investor mich irgendwie vertraglich, Beteiligungsvertrag oder ähnliche Dinge schließe, das eben einfach nicht in der Euphorie blind zu unterschreiben, sondern sich wirklich Anwälte hinzuzuziehen, die Klauseln prüfen können, die diese Verträge auch schon tausendmal gesehen haben und wissen, was da sozusagen üblich ist und was man noch aushandeln kann und versuchen, das bestmöglich individuell auf den Fall anzupassen. Denn man muss sich eigentlich eins klar machen. Am Anfang ist man sich ja immer einig, so wie das ja eigentlich im Leben immer ist, auch wenn man eine Ehe eingeht oder ein Arbeitsverhältnis, ist es ja alles super und man denkt, man braucht vielleicht diese Klauseln gar nicht alle, weil es wird nicht dazu kommen. Aber diese Verträge werden ja eben gerade für die Worst-Case-Szenarien gemacht, also irgendwie Austritt, Liquidation. Das sind ja Fälle und Szenarien, die muss man gründlich regeln. Und das kann man einfach nicht ohne fachliche Expertise. Und da sollte man wirklich auch das Geld in die Hand nehmen und die Zeit sich nehmen, das einmal gründlich zu machen. Denn es gibt ja den berühmten Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und so ist es halt in der Ehe, im Arbeitsvertrag und natürlich auch im Beteiligungsvertrag.
Es gibt ja noch so einen klugen Spruch, dass Verträge von Vertragen kommen. Ja. Und ich glaube, ich würde vielleicht noch einen Schritt früher ansetzen. Bei der Gründung ist es auch ganz wichtig. Also da geht es ja schon um die Gesellschaftsform, dass man da auch Klauseln aufnimmt, die später diese Beteiligung auch möglich macht, dass man irgendwie den Personenkreis schon entsprechend benennt, ja, und da entsprechend schon Ausstiegsszenarien mit einbaut. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich das, was die Pari gesagt hat, so eine gewisse Flexibilität, ja, weil der Rechtsrahmen ändert sich natürlich auch ein bisschen. Klar, jetzt hatte Julia gesagt, dass wir nicht viel, ich sag mal, Verhandlungsspielraum haben, wenn wir mit einem größeren Investor zusammensitzen. Das ist auch klar, ja. Das muss man den Startups auch klar machen oder den Gründern. Aber trotzdem gibt es ja so einen gewissen Rahmen, wo wir hantieren können. Und wir haben tatsächlich in der Beratung die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Begriffe schon gar nicht so ganz klar sind. Ja, dass den Gründern eben, wenn die jetzt gerade mit Investoren zusammensitzen oder mit, ich sag mal, in diesem ganzen M&A-Geschäft, plötzlich mit dem M&A-Geschäft konfrontiert sind, ja, dann fallen eben viele Begriffe, die müssen erstmal so erklärt werden, die für die anderen Beteiligten jetzt eigentlich so die Regel sind. Ja, kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen. Aber das ist so ein Thema, dass man so ein bisschen so die Erfahrungen teilt, die man aus anderen Fällen hat. Und ich glaube, die Flexibilität ist ein großer Punkt. Und noch ein dritter Punkt. Man muss sich halt konkret auch die einzelnen, das Geschäftsmodell anschauen. Ja, jetzt bezogen auf die Pari, da war das ja so, dass du dir konkret Gedanken gemacht hast, okay, Kardiologie, wie kann ich das irgendwie integrieren? Ja, und wir haben ja gerade bei Healthcare-Startups immer noch diesen Flaschenhals, dass man zu den Ärzten nicht so einen richtigen Zugang findet oder das zumindest die schwierigste Herausforderung ist nach wie vor, den Zugang zu den Ärzten zu finden mit dem Health Startup, ja, oder den Zugang zu Kliniken zu finden. Nur wenn man da sich schon auf entsprechende Fachrichtungen spezialisiert oder auch den Patientenschutz und den Patientennutzen in den Vordergrund stellt, das sind eben Sachen, die müssen am Anfang klar kommuniziert werden, ja, und dann geht es ja gleich darum, ist das eine Idee, ist die irgendwie schützenswert, können wir da was rechtlich machen dagegen, ja, was passiert, wenn einer von den Gründern aussteigt, was passiert mit der Idee, ist die irgendwie schon was wert, darf der eine die mitnehmen, das sind dann alles so Sachen, die wir zumindest am Anfang besprechen müssen, ob die dann geregelt werden wollen, das müssen ja die Gründer unter sich entscheiden, ja, so, es gibt ja auch verschiedene. Manchen reicht der Handschlag, andere wollen das alles dezidiert niederlegen. Es ist nur wichtig, dass man am Anfang darüber spricht, dass sie eben die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden.
Lass uns vielleicht da gleich ein bisschen genauer darauf eingehen, weil du hast ja die Wissenslücken bei der Finanzierung, bei den Finanzierungsarten gerade ein bisschen angesprochen. Wir haben Eigenfinanzierung, wir haben Fremdfinanzierung, wir haben vielleicht auch Fördermittel. Lass uns da mal ein bisschen Klarheit gleich für unsere Hörer und Hörerinnen reinbringen. Kannst du das ein bisschen aufdröseln für alle, dass sie wissen, worüber wir im Nachgang jetzt auch sprechen?
Ja klar, also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man schon so diese Begriffe Eigenkapital und Fremdkapital manchmal durcheinander bringt, ja, und dass den Gründern nicht ganz bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Letztlich ist das ja ganz einfach, wenn es irgendwie um Gelder geht, was von außen kommt, entweder subventioniert wird oder durch Finanzierung etc., sind das erstmal Mittel, die nicht selbst eigen zur Verfügung sind, sondern die eben fremdgesteuert sind. So bedeutet Fremdkapital, dass das Geld, was von außen reinkommt. Ja, das Eigenkapital ist letztlich das, was der Gründer selbst mitbringt. Das kann jetzt im gewissen Know-how auch bestehen, wenn man das beziffern kann. Das kann monetär bestehen. Ja, das ist halt der große Unterschied. Klar, es gibt auch noch Fördermittel in der Regel. Das ist aber alles unter dem Begriff Fremdkapital dann zu sehen. Und die Investoren gucken natürlich drauf, ist das Startup komplett fremdfinanziert? Ist da eine Eigenkapitalquote drin? Also wie ist das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital? Das ist ja auch für die Banken entsprechend wichtig. Dennoch arbeiten natürlich die meisten Startups mit Fremdkapital. Und von der Idee her am Anfang ist es nur so, dass tatsächlich dann vieles doch aus eigener Tasche gestemmt wird erstmal, wo das Geld auch herkommt. Ja, nur die Mittelverwendung muss ja auch irgendwie geklärt sein. Also wir gucken halt einmal die Mittelherkunft an, wo kommt das Geld eigentlich her, was machen wir damit, so bilanzmäßig, ja, dass wir uns einmal die Mittelherkunft und die Mittelverwendung angucken. Nur für den Startup oder für die Gründer ist dann auch aus rechtlicher Sicht ganz wichtig, dass sie sich darüber Gedanken machen, naja, was passiert eigentlich damit, wenn ich jetzt mein Geld hineingebe? Ja, ist das dann weg? Kriege ich das wieder zurück? Oder kriege ich vielleicht mehr zurück? Dass die zumindest diesen Modus verstehen, was passiert bis zu welchem Zeitpunkt und wie kann ich auf das Geld gegebenenfalls zurückgreifen? Ja, weil natürlich sonst ist das Geld erstmal in der Gesellschaft oder in dem Startup gebunden und man kann es eben nicht einfach so wieder rausnehmen. Ja.
Und auch die Frage, wenn ich das noch ergänzen darf, was ja für die Startups auch oft wichtig ist, wie binde ich den Investor an das Unternehmen? Also das haben wir immer wieder aus der Praxis gehört, dass die Startups fürchten, dass der Investor dann irgendwann sagt, so, jetzt fällt der Hammer und ich ziehe die Mittel ab und ziehe euch den Stecker. Und da kann man natürlich auch vertraglich einiges machen, also gestalterisch halt, dass man überlegt, ja, Investor in die Geschäftsführung und so schafft man ja auch wieder Bindung. Und das muss man sich eben auch individuell anschauen, was sich da eignet.
Gab es bei euch so gewisse Situationen, wo du sagst, hey, all das, was ich jetzt gehört habe, da gibt es auf jeden Fall Punkte, die auf meine Gründung auch zugetroffen haben?
Ja, definitiv. Ich habe natürlich auch erst überlegt, wie finanziere ich das Ganze, weil ich wusste, ich brauche ein Invest. Ne? Ohne Invest geht das nicht. Ohne Risikobereitschaft geht das auch nicht. Und da ich jetzt aktuell, sage ich mal, ich habe einen Plan im Kopf und das ist quasi Step by Step voranzugehen. Und für den ersten Step wusste ich, ist das mit einer Finanzierung auch getan? Dementsprechend bin ich aktuell auch nicht auf Investoren angewiesen, genau. Und dementsprechend, ja, meine Erfahrung war, was auch für die Banken wichtig war, das Geschäftsmodell, dass sie eben wussten, dass ich weiß, was ich tue, dass ich meine Zahlen kenne, dass ich die Expertise mitbringe und ich habe natürlich eine abgeschlossene Facharztausbildung als Sicherheit, als größte Sicherheit sozusagen. Und dementsprechend war das tatsächlich für mich nicht schwer, eine Finanzierung zu bekommen. Es war eher andersherum, dass tatsächlich ich mir das Angebot, das beste Angebot auf dem Markt raussuchen konnte.
Das ist ja auch die beste Situation, sage ich mal, wenn die Gründerin selbst aus dem ärztlichen Umfeld kommt und natürlich die ganzen Regulatorik-Erfahrungen mitbringt, ja, bezogen auf den Healthcare-Gründerbereich. Da sind ja oftmals auch erstmal Techniker dabei oder Wissenschaftler etc. Da sind jetzt nicht unbedingt Ärzte dabei, ideal manchmal mehr aus dem klinischen Bereich, ja, und dann haben wir natürlich eine große Differenz zu dem ganzen ambulanten Sektor, ja, zu selbstständigen unternehmerischen Tätigkeiten. Das, was du jetzt angesprochen hast, Pari, dieses Thema Unabhängigkeit, dass du nicht jetzt von fremden Geldern abhängig bist, das ist ja auch ein herausragendes Thema, ja. Gerade in der ambulanten Medizin ist es ja immer noch relativ einfach, sage ich mal, die Praxis oder in welcher Form auch immer als Ärztin, als Arzt in die Praxis reinzugehen, ja. So, die Voraussetzungen haben die Gründer jetzt nicht sofort oder zumindest müssen die eben langsam mal daran geführt werden. Ja, dass sie mit den richtigen Leuten reden, mit den richtigen Personen in Kontakt treten und dass sie nicht alle darauf aus sind, das Geld da möglichst schnell rauszuziehen und dass man eben klare Erwartungen schürt. Ich meine, du hattest es am Anfang auch alleine gemacht dann, oder? Oder
Genau.
genau.
Ja.
Das macht es natürlich auch nochmal einfacher. Zumindest von der, du musst das nur mit dir selbst besprechen.
Auf jeden Fall, aber mir selbst, genau. Aber tatsächlich muss ich sagen, was mir da sehr geholfen hat, war der Austausch, war ein ganz intensiver Austausch mit Personen aus verschiedenen Fachbereichen, ne? Also sowohl mit Juristen, mit anderen UnternehmerInnen, mit ja, Unternehmensberater sozusagen oder in den Leadership-Programmen, in denen ich war. Das hat mir immens geholfen, da auch nochmal einen anderen Blick zu bekommen, auch zu sehen, okay, es gibt Cases, da läuft das ganz falsch sozusagen, ja, wo man dann als Startup sein Unternehmen komplett aufgibt und da eben in diese Fallen reintappt. Und dann gibt es aber auch Modelle, wo tatsächlich kein Produkt da ist, aber trotzdem die Idee so stark ist, die GründerInnen so stark waren, dass die Investoren trotzdem investiert haben und sogar mit einem Konzept, dass sie wieder sozusagen komplett das Unternehmen wieder, also die kompletten Geschäftsanteile zurückbekommen, wenn ein gewisses Ziel erreicht ist. Und ich habe sozusagen beide Extreme gesehen und das war ein ganz großes Learning, weil das wird irgendwann bei mir auch ein Thema sein. Und da weiß ich auch, dass da eine gute Beratung definitiv A und O sein wird.
Also wir haben vielleicht auch so aus zwei Richtungen vielleicht auch so dieses Thema, vielleicht auch unrealistische Erwartungen. Das muss ja jetzt nicht immer aus Gründerinnen oder Gründersicht sein, sondern es kann durchaus ja auch auf der Investorenseite sein. Es gibt sicherlich dezidierte Investoren, die nur in den Healthcare-Markt investieren, aber es gibt ja auch viele Quereinsteiger. Julia, wie würdest du das sehen? dass Investoren da
Ja.
immer genau eine Ahnung haben, wie unser Healthcare-Markt funktioniert.
Ja, natürlich ist das eher schwierig, weil also auch für uns Juristen ist es ja tatsächlich ja Fachwissen, das du brauchst. Der deutsche Gesundheitsmarkt funktioniert nach ganz eigenen Spielregeln. Wir haben gerade einem indischen Kollegen vorne beim Stand von Ute Wenning, DG Health NRW, nochmal die zwei Systeme erklärt: private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung. So, der kennt das NHS-System aus England recht gut. So, also er hat auch irgendwie gefragt, ja, was ist eigentlich das große Problem hier? Warum sind hier so wenig Asiaten auf der Messe und so wenig Amerikaner und Datenschutz, da ist man auch irgendwie so ganz unbedarft teilweise unterwegs. Naja, der deutsche Gesundheitsmarkt hat halt wirklich ganz eigene Spielregeln und ich würde schon sagen, sehr strenge Spielregeln. Dass die ihren Zweck haben, haben wir ja schon gesagt, aber natürlich ist es in den nicht. Wie du richtig sagst, wenn du jetzt einen Investor hast, der speziell im Gesundheitsmarkt investiert, da hat man eher Vorwissen. Aber wir haben auch Fälle erlebt, wo man wirklich sehr viel, ne, Chris, du kannst es bestätigen, wo man wirklich sehr viel Aufholjagd auch machen muss, was so die Regulatorik angeht. Und auch das Verständnis, also einmal die Kenntnis, aber auch dann das Verständnis, dass nicht dafür da ist, warum gewisse Dinge hier halt nicht gehen oder nur irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind.
Ja, die Aufklärungsarbeit eben. Ne? Also gerade, wir sind ja auch immer daran interessiert oder orientieren uns daran, messen uns auch daran, dass wir ja Lösungen finden. So, jetzt ist es nur so, viele kennen gar nicht das Problem, um überhaupt die Lösung zu erarbeiten. Ja, also ich sag mal, bei Investoren, die jetzt ganz neu im deutschen Gesundheitsmarkt kommen und vielleicht noch schon in anderen Ländern irgendwie investiert sind, dann sind die schon erstmal geschockt, wie das, sage ich mal, in Deutschland von der Regulatorik läuft im ersten Schritt. Ja, wenn man das dann aber erklärt und auch Aufklärungsarbeit leistet, dann glaube ich, kann man ganz gut darlegen, dass das auch einfach ein Riesenmarkt ist, in den man investieren kann. Ja, so, also es liegt ja Unsummen an Geld im deutschen Gesundheitswesen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es waren irgendwie 10 oder 11% vom Bruttoinlandsprodukt. Ja, könnte mich jetzt nicht drauf festnageln, aber irgendwie so in der Größenordnung war das. Und da ist es ja schon so, dass wir einfach einen riesen Markt haben, den man aber erstmal regulatorisch aufarbeiten muss. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und das ist eben unser Ansatz, dass wir sagen, okay, die Lösung kann so und so aussehen und das sind so die nächsten Schritte. Ja.
Ich hatte es ja angedeutet mit den unrealistischen Erwartungen. Christian, da würde mich interessieren, wie ist es denn, wie kann man sich denn auch als Startup absichern? Also wenn man gerade merkt, man hat vielleicht auch Investoren in der Runde, mit denen man spricht, bevor es irgendwie eine Finanzierungsrunde oder Ähnliches gibt, wo man dann auch diese Aufklärungsarbeit zum einen leisten muss, aber auch vertraglich sich im Idealfall absichern muss, damit es nachher nicht zum im Trennungsfall oder was auch immer, wenn man irgendwie wieder verkaufen oder wieder raus möchte aus dem Unternehmen, wie kann man das am besten absichern?
Ja, da fangen wir wieder so ein bisschen bei den Begrifflichkeiten an. Ja, also da gibt es dann ganz wilde Formulierungen, letztlich auch englischsprachige Formulierungen. Wir hatten es mit der Julia heute Vormittag um Vesting-Klauseln, ja, wo es eben darum geht, wie ich Beteiligungen bekomme am Unternehmen oder an der Gesellschaft selbst. Es gibt Good-Leaver, Bad-Leaver-Klauseln, die sich damit beschäftigen, was passiert, wenn man als Gesellschafter ausscheidet, also der gut gehende Gesellschafter oder ich sag mal der schlecht oder selbstverantwortende, schlecht haftende Gesellschafter, also Good Leaver und Bad Leaver. Dann gibt es Klauseln, die sich ganz wild anhören, so wie Texas Shootout-Klauseln, die sich alle so mit dem Beendigungsprozess befassen, ja, und eben sich darum drehen, was passiert eigentlich, wenn jemand aus der Gesellschaft raus möchte, ja. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und tatsächlich sind wir da schon. Klar, wir haben die Vertragsfreiheit auf der einen Seite, dass wir relativ viel erstmal regeln können und sagen, okay, es gibt eine Privatautonomie, Vertragsautonomie, wir können erstmal regeln, was wir wollen. Aber gerade bei diesen Ausscheidensregelungen, da sind natürlich die Anforderungen recht hoch, einfach aus dem Gleichbehandlungsthema. Ja, und das muss halt immer beachtet werden, dass man da wirklich einen Fokus drauf legt und den Gründern auch erklärt, okay, was bedeutet das eigentlich, was ihr da unterschreibt? Das fängt ja schon beim Letter of Intent an. In der Regel ist das ganz verbindlich oder Thema Vorvertrag. Ich bin überhaupt kein Fan von Vorverträgen, weil man müsste man den so dezidiert gestalten, dann kann man gleich den richtigen Vertrag machen. Aber man kann natürlich Teile outsourcen, wie irgendwie die Findung von Wertanteilen oder Berechnung oder sowas. Ja, das kann man natürlich ganz gut vorab regeln. Nur man muss wissen, wenn man Unterschrift leistet, ist die in der Regel auch verbindlich. Ja.
Ja, und vielleicht kann ich noch ergänzen, weil du gerade die Ausstiegsszenarien auch aufzeigst. Ja, auch so ein Thema wie nachvertragliches Wettbewerbsverbot oder sowas, das sind auch Themen, die kennt man ja vielleicht sogar auch aus dem eigenen Arbeitsvertrag, je nachdem, was man halt so macht. Und da ist auch oft das Unverständnis, weil das brauche ich ja nicht. Und da haben wir natürlich auch Vorgaben von Gesetzes wegen, also dass man eben entsprechend regelt, dass es auch eine Karenzentschädigung gibt, wenn ich mich jetzt halt irgendwie in einem Umkreis von X Kilometern nicht in der Konkurrenz niederlasse und sowas. Und das muss man eben alles auch mit bedenken, auch wenn man das zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ja wahrscheinlich gar nicht wahrhaben will, dass es zu so einem Szenario kommt. Aber man muss es eben gut regeln und bedenken. Und selbst wenn es dann gut geregelt ist, ist natürlich in dem Fall, in dem der Austritt naht, wieder zu prüfen, ist das jetzt der geregelte Fall? Also wenn du zum Beispiel die Bad Leaver-Klausel erwähnst, bei selbstverschuldetem Austritt, dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt der selbstverschuldete Austritt? So, auch da müsste man natürlich dann nochmal genau hinschauen, passt es jetzt auf den Fall, ist es das, was wir damit gemeint haben? Und da braucht man auf jeden Fall im Vorfeld die juristische Expertise und dann auch in dem Fall, wenn er dann eben eintritt, nochmal.
Ari, jetzt hörst du das alles. Du hast für dich eine gute Lösung gefunden aktuell, aber würdest du ausschließen, dass es ein Wachstum gibt, das jetzt doch nochmal Fremdkapital benötigst oder ähnliches? Was sind so die Pläne? Wo geht's hin?
Also das wäre ja traurig, wenn ich nicht an ein Wachstum denken würde, tatsächlich. Ja, natürlich habe ich Pläne, die ich auch gerade dabei bin, Schritt für Schritt umzusetzen. Und das wird definitiv ein Thema sein. Ich habe jetzt heute schon auch einiges gelernt, tatsächlich. Und ja, also ich denke, jeder hat seine Expertise und es macht keinen Sinn, sich in ein Feld zu begeben, von dem man keine Ahnung hat, wo man ein gefährliches Halbwissen hat. Egal, ob es die Medizin ist, ob es die Juristerei ist. Also da finde ich das schon immens wichtig, weil es geht ja dann um viel mehr sozusagen. Also nicht nur um das Finanzielle, sondern natürlich auch um die ganze Geschäftsidee, ne? Man steckt ja so viel Energie rein, man steckt so viel Kraft rein und man möchte natürlich auch, dass die Vision irgendwann verwirklicht ist und das sollte nicht an sowas scheitern. Dementsprechend ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, der definitiv auf mich zukommen wird.
Vielleicht darf ich ganz kurz nochmal anknüpfen, weil du auch sagst, man sollte vom Fach sein oder man sollte wirklich auch das machen, auf einem Gebiet bleiben, auf dem man sich irgendwie auskennt. Und das kannst du natürlich nicht in allen Gebieten, deswegen, und da sitzen wir ja auch zusammen sozusagen interdisziplinär, dass du dir dann dort die Fachexpertise
Richtig.
holst, wo sie dir fehlt. Und ich glaube, Pari, wenn ich dich richtig verstanden habe, die haben ja auch die Netzwerke total viel gebracht,
Total.
in denen du ja zusammengeführt wurdest mit
Ja.
Gleichgesinnten und
Ja.
entsprechend vielleicht auch irgendwelche Schulungen und Ähnliches genossen hast. Und das erleben wir ja auch immer bei DigiHealth NRW, also von Ute Wenning eben, dass wir da auch uns mit unserer juristischen Expertise früh ansetzen können, den Startups entsprechend Hilfe geben können. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich die Fachexpertise früh irgendwie an Bord holt. Ja.
Und gerade das ist ja ein Thema, was jetzt so in der ärztlichen Ausbildung ja keine Rolle spielt. Ja, du hast jetzt vorhin dieses Thema Leadership angesprochen, Pari. Jetzt ist es so, die Julia und ich machen tatsächlich so ein MBA für Leadership, ja, der sich an Ärzte richtet, weil das eben in der ärztlichen Ausbildung ja keine Rolle spielt, ja. Der Stoff ist immens, der da vorkommt. Ja, also da geht es um personalstrategische Geschichten, da ist das ganze Medizinrecht dabei, Arbeitsrecht, da sind medizinprodukterechtliche Themen dabei, wettbewerbsrechtliche Themen. Da kann die Julia gleich noch viel besser ausführen dazu. Ja, nur da geht es uns darum, dass wir eben für den Ärzten oder für die Ärztinnen und Ärzte gewisse Mehrwerte schaffen, ja, weil in der Ausbildung haben die das nicht, so, aber die müssen sich ja früher oder später damit beschäftigen, entweder irgendeine herausgehobene Stellung im Krankenhaus oder dann eben in die Gründung, in den ambulanten Bereich rein, also je nachdem, wo dann die Reise hingehen soll, ja, und das empfehlen wir ja Gründern und jungen Ärztinnen und Ärzten auch, dass wir gucken uns ganz konkret das Netzwerk an, wir gucken, was sind da für, ich sag mal, Berater oder für Personen involviert? Ja, kennen wir die schon aus anderen Projekten? Haben wir mit denen gute Erfahrungen gemacht? Können wir die guten Gewissens empfehlen? Und gerade bei Gründern schicken wir die auch erstmal zurück, dass die mal untereinander erstmal Workshops machen. Ja, die müssen ja erstmal unter sich im Reinen sein und sich für sich selbst Gedanken machen. Das fängt schon an, dass sie ihre eigenen Ziele aufschreiben. Ja, so. Und das ist, glaube ich, viel, viel vorgelagerter noch vor der eigentlichen rechtlichen Beratung. Nur, darüber muss sich ja jeder Gedanken machen. Also bei uns in der Kanzlei ja auch, wenn wir einen neuen Partner aufnehmen, wir machen uns ja lange darüber Gedanken, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? So, das ist ja bei, und so machen wir das in der Beratung ja auch, dass wir entsprechend da strukturiert herangehen, dass man eben die Steps weiß und sich entscheiden kann, okay, das ist jetzt ein guter Schritt oder nicht. Ja.
Und das ist ja besonders schön in deinem Fall, auch als junge Frau, dass du da wirklich so einen tollen Weg gegangen bist und auch für die Femtech-Szene ja natürlich auch wirklich ein Aushängeschild bist an der Stelle. Weil natürlich die Frauen müssen ja ganz stark auch ins Netzwerken reingehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deine Erfahrung
Ja.
und sich da einfach zusammentun. Genau, was du zum Studiengang gesagt hast, das ist nur mal so ganz kurz noch eingeworfen. Was mir da immer wieder auffällt, wie wenig eigentlich in der ärztlichen Ausbildung vorkommt, was man so an Soft Skills später dann braucht, ne? Da können wir über Ethik in der Medizin reden, bis zu irgendwie ein bisschen wirtschaftlichem Grundverständnis. Das zählt halt nicht zu den
Ja.
Kernfächern, aber das holt man dann eben über Netzwerke, über Startup-Netzwerke oder irgendwie so im Leben dann auf. Und ich glaube, es ist auch wichtig, was du gesagt hast, dass du flexibel bleibst, ja? Dass du wirklich auch, wenn du irgendwo fällst, wieder aufstehst und versuchst, das nächstes Mal nochmal ein bisschen besser zu machen und dich einfach anzupassen.
Zum Schluss dieser Episode möchte ich euch noch nicht raushalten. Wir haben zwar super viele Tipps schon gehört, aber wir schließen jetzt auch mit einem praxisnahen Tipp von allen von euch. Und von dir, Pari, würde ich den Tipp noch ein bisschen anpassen wollen. Und zwar, welchen Tipp hättest du dir selber gegeben vor deiner Gründung, wenn du jetzt nochmal zurückschaust? Kannst gleich drüber nachdenken. Von euch wäre die Aufgabenstellung, diesen Tipp vielleicht auch nochmal praxisnah in Richtung Investoren, Finanzierung etc. zu machen. Also, was wäre euer wichtigster Tipp?
Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, die richtigen Personen an Bord zu haben. Das ist natürlich ein Tipp, den kann man so gut wie gar nicht überprüfen, weil derjenige weiß ja nicht, ob die jetzt irgendwie gut sind oder nicht. Man kann sich da immer noch auf Empfehlungen verlassen. Ich glaube, dieses Netzwerken ist ganz wichtig, ja, dass man sich wirklich Gedanken macht, okay, was sind das für Personen und was haben die vielleicht auch für Hintergründe? So, wo ist so die Motivation? Warum machen die das entsprechend? Ja, warum wollen die mir helfen? Haben die vielleicht andere Interessen? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer, wenn jemand einem was gibt, will der ja auch was von einem. Ja, so. Und das sollte am Anfang hinterfragt werden, da, dass man da keine falschen Erwartungen hat. Ja, und das, glaube ich, so diese Erwartungshaltung, dass man sich da wirklich darüber Gedanken macht und sich die richtigen Personen, oder zumindest die Personen mit an Bord holt, die zu einem auch selbst passen. Ja.
Und mein Tipp wäre einfach wirklich die anwaltliche Beratung, die Rechtsberatung, wirklich auf sich was wert sein zu lassen und das auch als Invest zu sehen, schon ganz früh. Denn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist immer der Aufschrei groß, aber man kann eben so viel gestalten, im frühen Stadium regeln, dass es eben nicht dazu kommt, ja. Und das wäre so mein Tipp, dass man da wirklich dran denkt, dass man das ernst nimmt und es auch als Invest sieht, sich juristische Expertise einzukaufen.
Da sagen wir immer so als Witz dazu, dass wir diesen Tipp eigentlich gar nicht geben dürften, weil natürlich wenn der Vertrag schlecht ist, haben wir natürlich viel mehr zu tun, als wenn der Vertrag jetzt gut durchdacht wäre. Ja, so. Deshalb, das ist eigentlich schlechtes Marketing für uns, sondern es geht ja darum, dass wir einfach Mehrwerte schaffen wollen. Ja, und das ist immer wieder ein Thema. Es wird immer teurer, wenn man sich das erst später anschaut. Ja, egal um was es geht.
Ja, mein Tipp. Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Also, ich denke, also ein Tipp wäre, das Ganze als Marathon zu sehen und nicht als Sprint. Ja, wenn man jetzt irgendwie für seine Idee brennt und das wirklich gerne macht, dann möchte man gerne so schnell wie möglich Sachen umsetzen. Aber manchmal ist es auch ganz gut, ein paar Schritte das Tempo etwas runterzunehmen und da mehr Struktur reinzubringen, weil man als One-Woman-Show erstmal alles selber handeln muss, wenn man eine Fachexpertise hat, aber nicht in dem unternehmerischen Bereich, muss man sich auch erstmal aufbauen. Und das benötigt Zeit, sozusagen. Das wäre mein erstes Tipp, sozusagen, dass man da auch selber so die Erwartungshaltung an sich runterschraubt. Und das andere ist, retrospektiv hätte ich jetzt vor einem halben Jahr tatsächlich mit dem Teamaufbau angefangen und dachte, ich schaffe das alles. Und habe ich auch. Nur man muss auch immer überlegen, ja, was bleibt dann doch auf der Strecke? Und die Gesundheit darf man natürlich auch nicht vergessen. Und als Medizinerin habe ich das selber erfahren, dass das schon auch ja, teilweise etwas grenzwertig sein kann. Dementsprechend würde ich definitiv früher ein Team aufbauen. Ich habe zum Glück, jetzt habe ich damit angefangen und das wäre mein letzter Tipp.
Perfekt. Dann beschließen wir diese Episode. Ich packe natürlich die Links in die Show Notes. Einmal zu Pari und deiner Gründung und natürlich auch wie gewohnt alle Links zu Lück und Petzold Healthcare Recht und eure privaten Kanäle, drei
Wunderbar.
privaten Kanäle. Das heißt, wir haben alles gebündelt am Stand. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen ins Demea-Getummel stürzen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ebenfalls.
Ebenso, danke
Danke.
schön für die
Ja, ebenso.
Einladung.
Tolle, tolle Runde. Ja, danke euch.